Wir stecken gerade mitten in der Bergpredigtreihe. Heute geht es um Wiederherstellung von Beziehungen, Bitten, Suchen und Klopfen. Aber ich gebe kurz eine Einführung, dass wir wissen, wo wir stehen, dass wir wissen, wo wir uns orientieren. Angefangen hat es ja mit den 8 Merkmalen und Verheißungen für die Himmelsbürger. Glückselig sind die Armen im Geiste, die Barmherzigen und so weiter. Dann die Berufung vom Himmelsbürger, Salz und Licht zu sein. Dann groß sein und 6 Beispiele, was es bedeutet zu lieben. Es bedeutet eben seine Feinde zu lieben und andere Sachen haben wir uns angesehen. Dann haben wir uns angesehen, das religiöse Leben von Himmelsbürgern, also die im Reich Gottes leben, ist beten, fasten und geben. Und dann das alltägliche Leben vom Himmelsbürgern, wie man umgeht mit Geld und mit Sorgen, was Jesus dazu sagt. Und heute sind wir eben bei diesen verschiedenen Beziehungen von Himmelsbürgern. Und da habe ich letztes Mal angefangen, eben Beziehungen, Status zu klären, zu Glaubensgeschwistern, zu Feinden. Und heute geht es darum, die Beziehung zum himmlischen Vater und Beziehung zu allen Menschen. Vielleicht werde ich nicht eine typische Predigt über diese Sache halten, mal von einem anderen Blickwinkel. Aber damit wir verstehen, bevor wir da einsteigen, ist es ganz wichtig, dass wir nochmal schauen, was es letztes Mal ging. Letztes Mal ging es um die Richterfalle, andere nicht verurteilen, eben von oben herab. Wenn wir andere verurteilen, bekommen wir Gott zum Gegner, der die Schwachen verteidigt. Dann die Heuchlerfalle, das war der Splitter im Auge des anderen und der Balken im eigenen Auge, andere durch Feedback und Konfrontation weiterzuhelfen, ist gut und ist okay, aber nur Vorsicht, meine eigenen blinden Flecken. Und dann gibt es noch die Blindheitsfalle. Urteilen ist wichtig. Also wir müssen Sachen richtig einschätzen können, sonst machen wir uns blind. Und Sprüche 9,8 steht, rüge nicht den Spötter, dass er dich nicht hasse, rüge den Weisen, der wird dich lieben. Beziehungsweise, wie Jesus das auch gesagt hat, gebt das Heilige nicht den Hunden, werft eure Perlen nicht vor die Schweine, sie können sonst eure Perlen zertrampeln und sich dann gegen euch selbst wenden und euch zerreißen. Und hier ist dieses Problem. Wir sind da und wir lieben die Menschen. Und Jesus bezeichnet Menschen, die Jesus nicht nachfolgen, die nichts von ihm wissen wollen, war im jüdischen Bild immer diese Hunde oder Schweine. Die sind einfach Menschen, die nichts von Gott wissen wollen. Und jetzt stehen wir da, lieben unsere Familie, Freunde, Verwandte, wollen eigentlich das Gute, was Jesus für uns getan hat, das Gute, was wir bei Jesus kennengelernt haben, weitergeben. Aber es ist nur Ablehnung da. Die Menschen erheben sich gegen dich. Und man sitzt da und verzweifelt fast und denkt, ja, was soll ich denn noch machen? Ich habe doch schon so viel geredet und es ist nur schlimmer geworden. Und die Verzweiflung ist gewaltig, weil man ja die Menschen liebt und man ja auch wirklich gut meint. Also wenn man was Tolles gefunden hat, will man es mit seinen Lieben und mit den Leuten natürlich teilen und natürlich auch mit dem Land, wo man wohnt, teilen. Eben auch, dass diese gute Nachricht des Imst und des Oberland erreicht, aber die Reaktion ist Ablehnung. Bevor ich da einsteige, vorab, es geht um Matthäus 6,33, ist so der Schlüsselvers, da heißt, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Oder Jesus sagt, Gott von ganzem Herzen lieben und dann den Nächsten. Also wenn wir in diese Sache, in dieses Problem jetzt hineingehen, geht es immer zuerst den Vater zu suchen. Immer zuerst Gott schauen, was er vorhat. Und das ist, glaube ich, auch die Antwort. Und Jesus lässt uns nicht im Regen stehen und sagt, ja, Pech gehabt, dann sind sie halt im Dreck, dann kennen sie halt Jesus nicht, selber schuld. Und uns zerreißt es innerlich fast, weil wir so leiden mit den Leuten, die wir lieben und wissen, das Beste, was ihnen passieren kann, ist, dass sie Jesus kennenlernen. Und ich möchte euch einladen, jetzt gut zuzuhören und dann diesen Umweg, den Jesus geht, dass diese Menschen auch erreicht werden. Und ich möchte den Text aus Matthäus 7, 7 bis 12 vorlesen. Bittet, und ich habe fortwährend in Klammer geschrieben, weil dieses Bitten im Griechischen ist ein fortwährendes Bitten, nicht ein einmaliges. Bittet, und es wird euch gegeben. Sucht, auch ein unablässiges Suchen, und ihr werdet finden. Klopft immer wieder an, und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder würde jemand von unter euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihn um Brot bittet? Würde er ihm eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um eure Kinder gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihm entschieden und anhaltend bitten. Also ihr habt es auch wieder in Klammer, steht nicht im Grundtext drin, aber dass man versteht, was das Griechische meint, ist das anhaltende Bitten. Vers 12, behandelt eure Mitmenschen in allen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Die erste Sache, was wir lernen, ist dranbleiben, fortwährend, bitten, suchen, klopfen. Also nicht aufgeben, sondern dranbleiben. Und ich nenne es aktive Geduld. Es ist kein Mangel an Glauben oder so, sondern als ständige Eingeständnis. Herr, wir sind von dir abhängig. Du bist der, der was machen kann. Wir haben es nicht in der Hand, sondern wir suchen bei dir Lösungen. Und deswegen möchte ich einladen, mit mir auf diese Strecke zu gehen, wie Jesus versucht oder wie man diese Menschen erreichen können. Also die Beziehung ist getrennt, wir kommen nicht weiter. Und jetzt geht es darum, diesen Weg zu bitten zum Vater, dann zu suchen und dann immer wieder anklopfen. Man kann es auch anders auslegen, den Text. Ich möchte ihn aber heute mal so auslegen, dass man immer wieder, bis der Weg frei ist und dass wir diesen Menschen erreichen. Ich möchte euch erklären, wie ich dazu komme oder was das bedeutet. Bittet fortwährend und es wird euch gegeben. Denn jeder, der bittet, der empfängt. Und dieses Bitten im Griechischen heißt Aideo. Es gibt verschiedene Bitten im Neuen Testament, aber es ist so ein Verlangen und Fordern. So wie Rosie, wenn sie da stand, Mama, Papa, ich möchte noch ein Geschwisterchen haben. So, also dieses Einfordern, und es ist auch dieses Bild von einem Bettler, fragt jemand, der einen reichen Mann oder ein Bediensteter seinen Hausherrn. Also es ist immer ein Bitten von unten nach oben, also diese Stufe einfach auch. Und um zu beschreiben, was dieses Bitten bedeutet, habe ich so ein bisschen geschaut, wo kommt dieses Aideo, dieses Bitten vor. Und es kommt vor, als Jesus vor Pilatus stand und die Schriftgelehrten und hohen Priester gefordert haben, dass Jesus gekreuzigt werden soll. Das ist dieses gleiche dringliche Bitten. Und ich möchte es aus Lukas 23, 20 vorlesen. Pilatus, der Jesus freilassen wollte, versuchte noch einmal, sich bei der Menge Gehör zu verschaffen. Sie aber schrien nur umso lauter, lasst ihn kreuzigen, lasst ihn kreuzigen. Pilatus machte noch einen dritten Versuch. Was für ein Verbrechen hat er begangen? Fragte er sie. Sie haben nichts an ihm gefunden, wofür er den Tod verdient hätte. Darum werde ich ihn auspeitschen lassen und dann freigeben. Doch sie gaben nicht auf. Mit aller Macht forderten oder bitteten sie, also dieses Aideo, mit aller Macht forderten sie und bitteten sie, Jesus soll gekreuzigt werden. Schließlich beugte sich Pilatus dem Druck der schreienden Menge und entschied, dass sie ihren Willen haben sollen. Also dieses Bitten ist nicht dieses Bitten wie zum Beispiel in Matthäus 15, wo die Jünger gefragt haben, kannst du bitte der Frau gerade so ein bisschen helfen, sondern ein höfliches Bitten, sondern es ist dieses Bitten, so dieses wirklich dieses krasse Einfordern, aber im Wissen, nur der andere kann darüber entscheiden und nicht selber. Und es ist für mich ist es so ein wildes, emotionales und kräftiges Fordern. Und so wie die Menschen, das Volk, Pilatus gebeten hat, lasst ihn kreuzigen, so dürfen wir jetzt zu Gott hingehen und bitten, dass Jesus die Menschen rettet durch das Kreuz, dass wir sagen, Herr, bitte rette diese Menschen, bitte rette diese Menschen durch das Kreuz, dass sie nicht verloren gehen. Also diese Intensität, also wirklich von Fordern und Bitten. Ich war ein Jahr lang mit Koreaner unterwegs. Ich war dann auch mal in diesen Gebetstreffen. Und es war am Anfang ein Kulturschock für mich. Die Koreaner sind bekannt für ihre Gebete. Südkorea, also es geht um Südkorea, war noch vor ein paar Jahrzehnten eins der ärmsten Länder. Und dann haben Christen angefangen zu beten. Und wenn die zusammenzukommen zum Beten, die treffen sich schon 5 Uhr morgens und beten mal 1-2 Stunden jeden Morgen. Und dann beten die alle gleichzeitig, Tränen fließen. Also ich war in Gebetstreffen, wo Tränen geflossen sind, wo alle gleichzeitig zu Gott geschrien haben, bitte, und haben dann für die Menschen und für dieses Volk gebetet. Und das ist, was dieses Bitten meint. Und es hat mich sehr berührt, wo ich mein Gebetsleben angeschaut habe und dachte, wow, und ich habe mich wieder an diese Koreaner erinnert und dachte, ja genau, das ist dieses Aideo, dieses fordernde Bitten. Aber es geht nicht darum, dass wir Gott befehlen, was er zu tun hat, sondern es ist eine Beziehungsgeschichte. Aus der Identität heraus von Kind und Vater. Oder würde jemand unter euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihn um Brot bittet? Würde ihm eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Also es geht um die Identität. Ich weiß, ich bin ein geliebtes Kind. Es geht nicht darum, ich muss Gott erpressen oder ich muss Gott mit starken Worten beeindrucken, sondern es geht wirklich um Beziehung und um Beziehung. Und eine kleine Nebenbemerkung. Es gibt ja Bibelübersetzer und die übersetzen dann die Bibel. Und im Dschungel haben sie dann diesen Text übersetzt eben mit, würde er ihm eine Schlange geben, wenn es ihm um einen Fisch bettet? Und die waren ganz irritiert und gedacht, was ist das für ein mieser Vater? Weil dort im Dschungel war eine Schlange eine Delikatesse. Also das Beste, was der Vater seinem Kind geben kann, ist eine Schlange und kein Fisch. Fisch gibt es immer. So, und dann haben die Übersetzer diesen Text gedreht und dass er ihm dann einen Fisch geben, wenn er um eine Schlange bittet. Also es hat den Text einfach gedreht, dass es verständlich ist. Also wörtliche Übersetzung ist nicht immer hilfreich, sondern es geht darum, verstehen, was der Text sagt. Und der Text will sagen, der Vater ist gut und er will dir das Beste geben. So ist der Vater. Der Vater ist gut zu mir. Und jetzt vor Weihnachten war ja immer, die Kinder wünschen sich ja immer viel und ich hätte das gern und so. Und mein, wenn ihr erfahrt, überlegt, was schenke ich meinen Kindern, da habe ich zwei Sachen, wo ich überlegen will. Habe ich Geld und tut's den Kindern gut. Und Jesus muss sich die Frage nicht stellen, ob er genügend Geld hat. Gott hat alle Ressourcen. Aber Gott überlegt sich schon, was wir bitten, ob es gut für einen ist oder nicht. Wenn wir jetzt in dieser Beziehungskrise sind, da ist dieser Mensch, der nicht auf mich hören will. Und vielleicht hört er auch nicht auf folgendes Gebet. Herr, lass bitte meine Frau wieder zur Vernunft bringen, zum Beispiel. Oder mach bitte, dass sich mein Freund sich endlich wieder einkriegt, dass er endlich versteht, dass man endlich wieder Frieden haben kann. Splitterbalken, und oft dreht sich das um uns selber. Und die Frage ist, wofür wir bitten sollen und wie wir bitten sollen. Also wir bitten unseren guten himmlischen Vater, es geht um Beziehung, Beziehung, Beziehung. Und dann ist die Frage, was soll man bitten? Und es gibt verschiedene Sachen, aber ich glaube, eine Sache ist, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Also wenn man nicht weiter wissen in Beziehungen, wenn man nicht weiter wissen, wie kommt man an dieses Herz, wenn man nicht weiter wissen, dann lass uns für Weisheit bitten, wo wir keine Weisheit haben. Und das Nächste ist, wofür wir bitten sollen, ist, das sagt der Paralleltext, bei uns heißt es Gutes, und im Paralleltext wird da der Heilige Geist genannt. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, denen, die ihn bitten. Ich glaube, das Beste, was ein Mann Menschen passieren kann, ist, erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. Das ist das Gute. Gott selber in uns ist das Beste, was passiert. Und wenn wir für die anderen beten, einstehen und bitten, ich glaube, da kommen ganz viele Sachen zusammen. Gott will uns mit seinem Heiligen Geist erfüllen. Und ich glaube, im Epheser 5 heißt es, lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Es ist nicht nur ein einmaliges Erlebnis, sondern es geht darum, dass wir uns auch immer wieder neu erfüllen lassen. Wenn wir Beziehungen wiederherstellen wollen oder zum anderen aufbauen wollen, müssen wir erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Es geht nicht anders. Und wir brauchen den Heiligen Geist. Es ist das Beste, was uns passieren kann. Und es ist auch das Beste, was dem anderen passieren kann. Wir kommen, wir beten für die Nächsten, für Weisheit, bitten für den anderen, dass sie erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, dass sie Gott kennenlernen, aber auch, dass wir neu erfüllt werden. Eigentlich ist es so ganz, ich finde es eigentlich ganz genial, es geht eigentlich um das Gebet für den anderen, aber schlussendlich hat der Vater auch dich im Blick. Wir haben die anderen im Blick. Aber wenn wir die anderen auch im Blick haben, der Vater hat auch immer dich im Blick. Er vergisst dich nicht. Auch in all dem, in all der Not, in das Ringen, er sieht auch dich und er will dich auch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Erfüllt, gehen wir weiter und suchen. Sucht unablässig, also immer wieder, und ihr werdet finden. Und wer sucht, findet. Beten ist die eine Sache. Aber suchen ist noch ein Schritt weitergehen. Suchen bedeutet, Ich verlasse meinen Platz und mache mich auf den Weg mit Jesus. Ich lasse meine Erfahrungen hinter mir. Ich lasse meine, das haben wir immer schon so gemacht. Für mich bedeutet das, wenn wir hier Gemeinde bauen, ich lasse meine Erfahrungen in Lüneburg, in Deutschland hinter mir. Man hat so Gemeinde gebaut. Sondern das Suchen um das Ringen um das Oberland ist, Herr, was hast du hier vor mit unseren Leuten, mit dieser Stadt? Nicht meine Erfahrung, wie Sachen funktioniert haben, sondern ich bete und suche, Herr, wie willst du die Leute, so wie wir sind, hier erreichen? Und dann ist es auch wichtig, nicht zu schauen, so und so und so. Und die anderen Gemeinden haben so gemacht und das ist gut. Da kann man alles daraus lernen. Also ich möchte es nicht verachten zu sagen, lernen. Aber schlussendlich ist es zu suchen und den Herrn zu fragen, was hast du vor mit Imst, mit dem Oberland? Wie willst du die Menschen erreichen? So wie du willst. Und ich möchte suchen und von dir Antworten haben. Und ich möchte nicht schon vorgefertigte Antworten haben, sondern ich möchte wirklich den Herrn fragen, Herr, wie hast du vor, XY zu erreichen? In Sprüche 24, 3 bis 4 steht, durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Einsicht wird es gegründet. Auch werden durch Erkenntnis seine Vorratskammern gefüllt mit allerlei Kostbarkeiten und lieblichen Gut. Einsicht heißt für mich auch zu verstehen. Wie tickt der andere? Warum will er nicht mit mir reden? Warum ist er so, wie er ist? Warum reagiert er so? Am Pfingsten haben wir ja das Sprachwunder gehabt. Babylon war das, die Sprache, und sind verstreut worden, sie haben nichts mehr verstanden haben. Und bei Pfingsten hat es Sprachwunder gegeben und man hat sich wieder verstanden. Wir brauchen den Heiligen Geist, dass wir den anderen verstehen. Wir reden vielleicht die gleiche Sprache, aber verstehen uns trotzdem nicht. Wir brauchen diese Einsicht, dass wir verstehen, auch dass wir dieses Land verstehen und auch die Einzelnen. Und dann brauchen wir Erkenntnis. Und dieses Erkenntnis ist, das geht in Richtung eine Strategie geben. Also ich habe im Hebräischen nachgeschaut, so wie meiner Frau Blumen schenken, ist nicht immer die richtige Strategie. Vielleicht ist auch was anderes dran. So, also dieses Gott, wie hast du vor? Was hast du vor? Was dem anderen gut tut. Was ist dein Plan? Wenn man denkt, Jericho wurde erobert, wie oft sind sie um Jericho gelaufen? 7 Mal, leise und stumm und dann zum Schluss. Diese Strategie ist völlig sinnlos, wenn nicht Gott dahinter steckt. Einfach drauf loslaufen. Aber wenn Gott sagt, lauf 7 Mal rundherum, dann ist es richtig. Und Jesus hat auf den Boden gespuckt und Brei gemacht und den Leuten ins Auge getan, dass sie das sehen werden. Völlig schräg. Aber wenn es Gottes Strategie ist, dass der Mensch so geheilt wird, dann wollen wir diesen Weg gehen. Und das ist dieses Suchen und Ringen für jeden Einzelnen, für Familien und Freunde. Herr, was ist deine Strategie für diese Person? Und was ist deine Strategie für dieses Imst und für dieses Oberland? Und das ist, wofür wir einfach auch suchen müssen. Also wirklich den Herrn zu fragen, was ist dein Weg? Dann das Letzte ist vom Klopfen. Klopft immer wieder an und es wird euch geöffnet werden. Und wer anklopft, dem wird geöffnet werden. Das ist eine Verheißung auch. Erfüllt mit dem Heiligen Geist. Mit der richtigen Strategie, die von Gott kommt. Komme mir zum Nächsten und klopfen an. Und jetzt ist es ganz wichtig, was Jesus als Nächstes sagt. Behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Klopfen und auf die Reaktion warten. Nächstenliebe bedeutet, persönliche Grenzen zu akzeptieren. Der andere entscheidet, wann und ob er öffnen möchte. Wir können die beste Nachricht haben. Wir können die beste Strategie haben. Aber wir dürfen den anderen nicht überfahren, sondern der andere sagt, ich mache die Türe auf oder nicht. Und in diesem Dilemma stecke ich auch. Wir haben diese Verheißung, wer anklopft, dem wird geöffnet werden. Und wenn er nicht öffnet und nur einen Spalt und dann wieder zuschlagt, dann gehen wir nochmal die Runde. Wir bitten, suchen und klopfen wieder an, bis er aufmacht. Aber ich glaube auch, also hier kommen auch wieder verschiedene Sachen zusammen. Manchmal fragen wir uns ja, Herr, warum wird diese Person nicht gerettet? Warum gehen Menschen verloren? Und dieser innere Schmerz von, das wäre doch so gut. Aber hier kommt die Liebe Gottes und Nächstenliebe ins Spiel. Gott überfällt niemanden. Er ist kein Räuber, der die Türen aufbricht, sondern er klopft an. Und es ist deine Entscheidung, öffne ich die Türe oder nicht. Und das müssen wir und dürfen wir lernen. Auch wenn wir auf der Straße sind, von Leuten reden, mit unseren Freunden, Nachbarn, diese Nächstenliebe, wir brechen nicht ein. Der Heilige Geist ist ein Gentleman und wir auch. Und darunter, darunter leide ich, weil ich würde gerne die Türen einrennen und sagen, jetzt zack, Beziehung wiederherstellen. Aber wir sind aufgefordert, bitten, suchen, anklopfen, bis die Beziehung wiederhergestellt ist. Dass wir nicht aufgeben zu suchen. Und da ist eine Verheißung drauf. Dieses Anhalten und nicht schnell aufgeben. Und ich möchte, für mich bedeutet es wirklich, für dieses Land und für die Leute einzustehen. Und wenn wir eben diese Bitte von fordern haben, so wie die Leute Pilatus bestürmt haben, dass Jesus gekreuzigt wird, lass uns Jesus bestürmen, die Menschen, dass die Menschen durch das Kreuz gerettet werden, die ihn noch nicht kennen. Also dieses Bild kreuzigt ihn. Und jetzt stehen wir vor Jesus. Rettet sie. Rette sie, Herr. Rette sie. Und dieses Suchen nach Strategie. Und suchen bedeutet, nach was Neuem zu suchen. Was nach Neuem zu suchen. Und anklopfen heißt, wir lieben die Menschen und respektieren die Menschen. Nächstes Mal im Familiengottesdienst geht es um die zwei Tore und den breiten und den schmalen Weg. Und die Menschen können entscheiden, durch welches Tor sie gehen und ob sie das Klopfen hören und ob sie aufmachen oder nicht. Aber bitte, lass uns nicht müde werden, bitten, suchen und anklopfen. Und ich glaube, das ist dieser, wenn wir diesen Riss sehen zwischen Beziehungen, kaputten Beziehungen, haben wir als Kirche, haben wir als Menschen einen Auftrag. Und es hat mich so, eigentlich hat mich der Text so geschmerzt und andererseits so mit Hoffnung gefüllt und gesagt, ja, ich freue mich für die Leute, jeden Einzelnen, der zu Hause in seinem stillen Kämmerlein betet. Ich freue mich, wenn wir hier zusammenkommen beten. Ich freue mich im Haus des Lebens, wenn man betet. Jeder an seinem Ort. Aber lass uns für die Menschen einstehen und nicht aufhören, dass sie Beziehung mit dem liebenden Vater haben, dass sie ihn kennenlernen und sagen, Herr, das Beste, was mir passieren kann, ist, dass du mich erfüllst mit deinem Heiligen Geist und dass du mich rettest. Amen. Die Band kann schon nach vorne kommen. Aber ich möchte gerne noch beten. Und wenn du jetzt gerade in einer Situation bist und du dir Menschen vor Augen hast und wo du so da sitzt und schon fast aufgeben hast und dachte, hey, ich bin müde geworden, zu bitten, zu suchen und anzuklopfen, möchte ich gern für dich beten, dass der Heilige Geist dich neu erfüllt in diesem Bereich und dass du neue Mut hast und neue Zuversicht für Menschen zu beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns den Heiligen Geist geschenkt hast. Und Heiliger Geist, ich bete gerade für diejenigen, die müde und matt geworden sind, zu suchen, zu bitten, zu suchen und anzuklopfen. Herr, ich bete darum, dass du neuen Mut gibst, neue Kraft gibst, dass wir nicht müde werden, für den Nächsten zu bitten, zu suchen und anzuklopfen. Herr, wir wollen es aus deiner Kraft tun, aber auch aus deiner Beziehung heraus, Herr, weil du unser liebender Vater bist und du derjenige schenkt, Herr, und wir wollen uns auch beschenken lassen von dir. Danke, Jesus. Amen.